Wir kommen jetzt im Judasbrief zum Thema Zeit und Ort der Abfassung. Der Judasbrief nimmt verschiedentlich Bezug auf den zweiten Petrusbrief. Und zwar, ich lese nochmals Vers 17. Ihr aber Geliebte, gedenkt an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte, dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen Lüsten der Gottlosigkeit wandeln. Lesen wir 2. Petrus 3, Vers 3. Zuerst dieses wissend, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Das ist ein innerneutestamentlicher Bezug des Judasbriefes auf 2. Petrus 3. Und die Bezüge sind so zahlreich, dass es sich lohnen würde, eine Synopsis zu machen von 2. Petrus 2 und 3 und Judasbrief. Mit ganz frappanten wörtlichen Entsprechungen. Aber was auffällt ist, während der 2. Petrusbrief noch davon spricht, dass diese Dinge kommen werden, werden sie im Judasbrief als bereits ein gegenwärtiges Problem beschrieben. Und das macht deutlich, der 2. Petrusbrief war zuerst, kündigt Entwicklungen an, im Jahr 67, 66, 67 haben wir den Brief datiert, im Judasbrief, also nach 67 nach Christus, wird das bereits als bestehend vorgestellt. Über den Ort der Abfassung wissen wir nichts. Die Grobstruktur ist diese, Römisch 1, Gruß, Verse 1 bis 2. Dann wird das Ziel des Schreibens beschrieben, 3 bis 4. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Also das Ziel des Briefes ist, dass wir für den ein für alle Mal den Heiligen überlieferten Glauben kämpfen. Mit Glauben ist gemeint das Glaubensgut. Das Glaubensgut ist uns durch die Apostel und Propheten einmal gegeben worden im Neuen Testament. Gott gibt es nicht ein zweites und ein drittes Mal. Hier. Und da müssen wir bleiben. Bei dem, was von Anfang ist. Jetzt sind wir schon wieder bei den Johannesbriefen. Und dafür müssen wir kämpfen. Es gibt keine neue Offenbarung von Gott. Es gibt keine Entwicklung der Wahrheit. Sie ist gegeben, ein für alle Mal, und dafür müssen wir jetzt kämpfen. Und das große Problem sind Menschen, die haben sich neben eingeschlichen, unter die Christen. Aber sie verraten sich durch ihre Unmoral und dadurch, dass sie die Autorität Gottes nicht anerkennen. Und dann beschreibt in Teil 3, Verse 5 bis 16, dann beschreibt Judas den Abfall unter den Christen. In den schillerndsten Farben. Ganz eindrücklich. Und im vierten Teil, Verse 17 bis 25, zeigt er dann die Haltung der Treuen inmitten dieses totalen Zerfalls. Man kann also sagen, der Judasbrief ist ein typischer Endzeitbrief. Vers 17 hat ja besonders das Ende der Zeit in den Augen. Und er zeigt die Gefahr der Verführung durch falsche Lehrer, die also auf dem Gebiet der Lehre eine Gefahr sind, auf dem Gebiet der Moral. Etwas möchte ich noch so herausgreifen. Vers 11. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Balaams überliefert. Und in dem Widerspruch Koras sind sie umgekommen. Also er vergleicht sie mit alttestamentlichen Personen, macht eine Verbindung zu Kain, der von Gott wegging. Er vergleicht sie mit Bileam, der meinte, er könnte das Volk Israel verfluchen. Das war sein Irrtum. Und dann die Auflehnung, die Rebellion Koras, die rote Koras, 4. Mose 16. Also diese Geschichten benutzte, um zu zeigen, schaut hier, da sieht man genau den Charakter, das Wesen dieser Menschen in der Christenheit schon alttestamentlich vorgeschattet. Aber es ist so eindrücklich, wir kennen doch alle auswendig, Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Weg des Herrn Jesus, der Weg zum Vater, ist das Gegenteil zu dem Weg Kains. Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn. Ich bin der Weg. Die Wahrheit ist das Gegenteil von dem Irrtum Bileams. Und das Leben ist das Gegenteil von dem tödlichen Gericht der rote Koras. Im Widerspruch Koras sind sie umgekommen. Also echt verbannt, diese Umkehrung zu Johannes 14, 6. Ganz eindrücklich noch zu beachten im letzten Teil, die Dichte, mit der in ein paar wenigen Versen gezeigt wird, wie treue Christen sich inmitten des Abfalls verhalten sollen. Vers 19, Vers 20, ihr aber, der Gegensatz, ihr, die wahren Gläubigen, im Gegensatz zu den Eingeschlichenen, ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, erwartet die Barmherzigkeit und so weiter und so fort. Also ganz konkrete Anweisungen für Gläubige inmitten des Zerfalls. Und das Ganze endet nicht mit einem Klagelied, sondern mit einer Doxologie, einem Lobpreis größter Tiefe. Vers 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Schön, hm? Nun kommen wir zum letzten Buch der Bibel. Die Offenbarung, die Apokalypse. Offenbarung heißt auf Griechisch Apokalypsis. Apo heißt weg, Kalypto decken. Also die Apokalypse ist eine Aufdeckung, eine Wegdeckung, eben eine Offenbarung. Es geht also hier nicht um etwas, das verhüllt wird und verschlossen wird, obwohl manche sagen, das letzte Buch ist ein Buch mit sieben Siegeln. Es ist genau das Gegenteil. Es ist nicht ein versiegeltes Buch, es ist ein geöffnetes Buch. Und zwar ist wichtig, es beginnt mit Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab. Das kann ja bedeuten, Offenbarung Jesu Christi, grammatikalisch, die Offenbarung, die Jesus Christus gibt. Aber hier heißt es Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Offenbarung Jesu Christi kann auch bedeuten Offenbarung, wer Jesus Christus ist. Und das deckt sich sehr mit dem ganzen Buch, denn dieses Buch zeigt uns in erhabener Weise, wer ist Jesus Christus? Der alte Johannes, er ist der Autor, der Apostel Johannes, sah den Herrn Jesus um 95 nach Christus auf der Insel Patmos. Und es war für ihn so überwältigend, dass er wie tot zu seinen Füßen fiel. Vers 17. Also der Jünger, der wirklich die tiefste Erkenntnis des Sohnes Gottes hatte von allen Jüngern, er war der Jünger, den Jesus liebte. Er war der Jünger, der am letzten Passa in seinem Schoß, an seinem Herzen lag. Aber diese Enthüllung über seine Person war für ihn so ungewohnt, dass er wie tot zu Boden fiel. Hier lernen wir die Herrlichkeit des auferstandenen und im Himmel verherrlichten Christus, der wiederkommen wird, kennen. Und wir lernen hier also ganz neue Dinge, die das, was wir über die Person des Sohnes Gottes wissen aus den Evangelien, wundervoll ergänzen. Die Offenbarung ist an 7 Gemeinden in der Provinz Asia gerichtet. Sie sind die Adressaten. 1 Vers 4. Johannes, den 7 Gemeinden, die in Asien sind oder in Asia sind. Gnade euch und Friede. Asia war eine Provinz in der heutigen Westtürkei etwa so groß wie die Schweiz. Da drin waren diese 7 Gemeinden. Es gab noch mehr Gemeinden in diesem Bereich, aber diese 7 waren in dieser Region. Und Vers 11 zeigt nochmals, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Wenn man eine Karte nimmt und diese Orte in dieser Reihenfolge anstreicht, gibt es einen Rundgang. Ausgehend von Patmos, einer vorgelagerten Mittelmeerinsel, machen wir eine Linie zu Ephesus und dann machen wir eine Rundreise. Also die Reihenfolge hat einen geografischen Sinn. Zeit und Ort der Abfassung. Johannes war auf Patmos, 1 Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel genannt Patmos. Um das Wort, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Die altkirchliche Überlieferung weiß zu berichten, dass diese Verbannung unter Kaiser Domitian stattfand. Und durch diese Angaben können wir das etwa auf 95 nach Christus ansetzen. Er war also nicht wegen Ferien auf der Insel, sondern hier steht es ganz klar, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Er war also von diesem Christenfeind Domitian in die Verbannung geführt worden, weil er ein treuer Zeuge war in Ephesus. Ja, das passt wieder mit unserer Angabe, wo die Johannesbriefe, übrigens auch das Evangelium, wohl verfasst worden sind. Die Offenbarung bekam Johannes am Sonntag, 1 Vers 10, ich war am Tag des Herrn im Geist und hörte hinter mir eine laute Stimme. Der Ausdruck der Tag des Herrn im Alten Testament, Yom Adonai, und auch im Neuen Testament, Hemera Kyriou, bezeichnet ja den Tag des Gerichts. Wenn Jesus Christus in Herrlichkeit wieder erscheint und dieser Tag wird eingeleitet durch die 3,5 Jahre große Drangsalszeit. Und er dauert dann das ganze 1000-jährige Reich, wie gesagt. Aber der Ausdruck hier hat überhaupt nichts zu tun mit dem Ausdruck des Tages des Gerichts. Dieser Ausdruck kommt in der Bibel nur hier vor. Kyriake Hemera heißt der dem Herrn gehörende Tag. Und das ist eben Domenica. Der Tag des Herrn. Sonntag. Der Tag der Auferstehung. Das ist der einzige Festtag, den wir im Neuen Testament kennen, als von Gott verordnet für die Christen. Der Tag des Herrn. Im Judentum finden wir den Sabbat als den typischen Tag, als Zeichen des Bundes, steht sogar in 2. Mose, zwischen Gott und Israel. Das war immer der letzte Tag der Woche. Das alttestamentliche Volk lebte im Blick auf die kommende Erfüllung der Zusagen Gottes, auf die kommende Ruhe hin. Christentum lebt aus der Auferstehung und dem Sieg des Erlösers heraus, lebt aus der Erfüllung, aus der bereits erfolgten Erfüllung heraus. Und darum der Tag des Herrn, der dem Herrn gehörende Tag, das ist der erste Tag der Woche, da erinnern wir uns in besonderer Weise an den Sieg Christi, an Golgatha, besiegelt durch die Auferstehung, und gehen von da aus in die Woche hinein. Es ist also kein versetzter Sabbat. Der Sonntag ist kein Sabbat. Es ist etwas ganz anderes. Es ist eben der Tag des Herrn. Aber es ist die Ausgangslage für unser Leben, während der Sabbat immer das Ziel, das noch vorne stehende Ziel des Juden war. Die Grobstruktur ist ganz einfach. Wenigstens etwas ist einfach an der Offenbarung. Kapitel 1, Vers 19, der Auferstandene sagt, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was geschehen wird nach diesem. Schreibe nun, was du gesehen hast, das ist klar, wenn man das Kapitel 1 gelesen hat. Der Herr erschien Johannes auf Patmos. Also schreibe nun auf, was du gesehen hast. Das ist die Erscheinung des Herrn in Kapitel 1. Der dritte Teil, und was geschehen wird nach diesem. Jetzt lese ich Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf. Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Da haben wir genau diese Formulierung wieder. Und was geschehen wird nach diesem. Das heißt, der dritte Teil beginnt mit Kapitel 4, Vers 1. Wo ist der zweite Teil? Das, was zwischendrin ist, zwischen 1 und 4. Das sind die Kapitel 2 und 3, die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden in Asia. So haben wir also die Grobstruktur, Römisch 1, was du gesehen hast, Kapitel 1, Römisch 2, was ist, Kapitel 2 bis 3, und Römisch 3, was geschehen wird nach diesem 4 bis 22. Das ist also ganz schön einfach. Und jetzt endlich mal ein Bildchen. Eine schematische Übersicht, die Zeitachse und die Offenbarung. Nun haben wir ganz am Anfang das Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn. Das finden wir alles in Kapitel 1. Ja, ich lese Kapitel 1, Vers 5b. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Da haben wir Kapitel 1. Und sieht man auf dem Schema, unten der Pfeil, Kapitel 1. Also der Herr Jesus, der gekommen ist, um das Erlösungswerk zu vollbringen, und der dann auch als Auferstandener auf Patmos dem Johannes erscheint. Dann kommt Kapitel 2 und 3, die sieben Sendschreiben an sieben Gemeinden um 95 nach Christus in der Provinz Asia. Aber weil die Offenbarung ein prophetisches Buch ist, haben wir zusätzlich zur wörtlichen Bedeutung auch eine typologische, vorausweisende, vorschattende in die Zukunft hindeutende Aussage darin. Und effektiv kann man in den 7-Cent-Schreiben die ganze Kirchengeschichte von den Tagen der Aposteln bis in die Endzeit wiederfinden. Also es wäre zum Beispiel möglich, Kirchengeschichte zu lehren anhand der 7-Cent-Schreiben. Das gibt so eine biblisch fundierte Struktur. Aber da haben wir jetzt nicht die Zeit, um das anzugehen. Dafür gibt es gute Literatur. Aber interessant ist doch schon, ich habe erklärt, diese Reihenfolge ergibt sich aus dieser geografisch nachvollziehbaren Rundreise in der Türkei, ja. Aber die Reihenfolge entspricht auch dem Ablauf der Kirchengeschichte in der Abfolge dieser verschiedenen Zeitalter, könnte man sagen. Und wie gesagt, man könnte, ich habe das am Anfang mal gesagt, man könnte die Sendschreiben auf 5040 verschiedenen Arten anordnen. Oder zum Beispiel anstatt Ephesus Laodicea am Anfang. Und so könnte man alles ummodeln. 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 bis 7. Also 7 Fakultät. 5040 Möglichkeiten. 5039 sind falsch. Nur eine ist richtig, entsprechend der Kirchengeschichte. Und die ist die Reihenfolge da. In der Bibel und entspricht der Rundreise. Ja, Gott hat alles in der Hand. Die Geografie und die Zeit. Raum und Zeit sind in seiner Hand. Also können wir sagen, hier Kapitel 2 und 3 hat einen besonderen Bezug zur Zeit der Kirche. Und diese Sendschreiben haben auch alle Christen in allen Generationen seit den Tagen der Apostel bis heute angesprochen. Es ist ja nicht so, wenn man das kirchengeschichtlich betrachtet, dass man dann meinen kann, ja, also ich bin ja sowieso Philadelphia und dann hat das mit Ephesus mir nichts mehr zu sagen. Das wäre eben überspitzter Dispensationalismus. Ja, da sagt man, tack, 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 das gehört dahin und hat mit mir nichts zu tun. Und das bezieht sich nur auf diese Zeit. Mit dem haben wir nichts zu tun. Wir haben uns überhaupt nicht zu schämen, wenn wir Dispensationalisten sind. Das heißt, Leute, die den Heilsplan, die Ordnung und die Abfolge erkennen, aber in allem Gottes Wort, das auch heute zu uns spricht. Denn wenn wir realisieren, das geht Israel an, dann fragen wir uns, was möchte der Herr mir mit dem sagen? Und wenn wir die zwei Kapitel hier haben, dann fragen wir uns, und was möchte nun der Herr der Gemeinde, da wo ich bin, mit Ephesus und mit Laodicea sagen? Also darum Zeit der Kirche auf dem Schema, Kapitel 2 und 3. Und dann kommt die Entrückung, die wir bildlich vorgeschattet haben in der Entrückung des Johannes in den Himmel. Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die eine Posaune mit mir reden, sprach: Komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Er wird entrückt in den Himmel und sieht dann im Allerheiligsten des Himmels Gottes Thron mit der Bundeslade. Darumher vier Cherubim-Engel. So wie im Salomonischen Tempel, oder? Da gibt es bei der Bundeslade die zwei Cherubim und Salomo musste ja noch zwei weitere goldene Cherubim-Engel machen. Und da waren eben im Salomonischen Tempel vier Engel rings um den Thron Gottes her. Das entspricht diesen vier lebendigen Wesen in Kapitel 4 der Offenbarung. Und um diesen Thron Gottes sieht er 24 Älteste mit goldenen Kronen und weißen Kleidern. Das sind Priester und Könige. Wer sind sie? Kapitel 1, Vers 5. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Könige und Priester, da sind die Gemeinden angesprochen. Ja, das sind die Erlösten im Himmel. Aber es sind 24 Älteste. Johannes kannte sie. Die 24 Älteste, das sind die Anführer der 24 Priesterklassen im Tempel, die schon David so eingerichtet hatte, 1. Chroniker 24. Das ganze Priestertum war eingeteilt in 24 Klassen und an jeder Klassenspitze stand ein Ältester. Es war so, jede Abteilung hatte eine Woche Dienst, von Sabbat bis Sabbat, und dann kam die nächste. Zacharias in Lukas 1 war aus der 8. Klasse, der Klasse Abia. So kommen 24 Wochen im Jahr durch, aber es gibt nur noch ein bisschen mehr im Jahr. Dann gab es noch einen zweiten Zyklus, so kommen auf 48. Das ist auch noch nicht ein ganzes Jahr. An den großen Festen, den großen Pilgerfesten, das heißt, das sind die Feste, wo ganz Israel, alle Männlichen vor Gott erscheinen mussten, Passa, Pfingsten, Laubhütten. Da waren so viele Leute in Jerusalem im Tempel, da mussten alle 24 Klassen antreten zum Dienst. Weil es gab eine so unvorstellbare Logistik zu bewältigen. Ja, muss man sich vorstellen, in Jerusalem an einem Nachmittag sagen wir 250.000 Lämmer schlachten. Ja, das braucht schon ein bisschen Arbeit, oder? Jedes Lamm hat 4 Liter Blut, ein einjähriges. Da fließt 1 Million Liter Blut. Und da musste man da immer wieder mit dem Wasserrad im Golator, musste man das Wasser aus dem Tempelberg spülen und dann über den Kanal ins Kidron-Tal hinunterführen. Unglaublich. Also braucht es alle. Aber wenn Johannes im Himmel ist und sieht alle 24 Ältesten beieinander, dann weiß er, das ganze Volk Gottes ist versammelt. Sie sind alle da. Alle Priester und Könige. Das heißt, die Gemeinde ist im Himmel. Und dann nimmt in Kapitel 5 das Lamm Gottes, Jesus Christus, das Buch mit den 7 Siegeln, das ist nicht die Offenbarung, aus den Händen dessen, der auf dem Thron sitzt. Das Buch der 7 Siegel ist Gottes Gerichtsbuch, wo er all diese verheerende Gerichte festgehalten hat, die seinem Sohn den Weg frei machen werden zur Friedensherrschaft. Also es braucht einen Sturz aller Regierungen. Und weil es eben nichts nützt, dass man allen Regierungschefs in der Welt könnte mir einen Brief schreiben, wollen Sie bitte freiwillig abtreten? Dann gibt es nämlich keine Offenbarung. Aber die wollen nicht gehen. Die wollen nicht gehen. Und darum werden sie gestürzt. Sie werden alle gestürzt, damit der König der Könige, das heißt der König über alle Könige und der Herr über alle Herren, seine Macht ergreifen kann. Also in Kapitel 5 nimmt der Herr Jesus dieses Buch und ganz wichtig ist, niemand hat ein Recht, dieses Buch zu lesen. Das ist nämlich gemeint, es anzusehen. Das heißt, in dieses Buch zu lesen, die Siegel zu öffnen, als nur das Lamm Gottes. Der Herr Jesus ist würdig. Das ist der große Tenor in Kapitel 4 und 5. Der Herr Jesus ist würdig, dieses Buch zu nehmen. Kapitel 5, 9. Und sie singen ein neues Lied. Das sind die 24 Ältesten. Und sie repräsentieren alle Erlösten im Himmel. Sie singen das neue Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Der Herr Jesus ist würdig, mit dieser Welt abzurechnen, weil er der Erlöser geworden ist im Blick auf die ganze Welt. Da haben wir beides zusammen, Erlöser und Richter. In Kapitel 6, Vers 1 beginnt der Herr Jesus dann die Siegel zu öffnen. Und so kommen die ersten Gerichte über diese Erde. Kapitel 6, Vers 1. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen: Komm und sieh! Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend, und auf das er siegte. Das ist das erste Gericht über die Welt, nach der Entrückung. Nicht sehr furchterregend, oder? Wer ist der Reiter auf dem weißen Pferd? Nun, bleiben wir in der Offenbarung. Wir finden noch einmal einen Reiter, einen gekrönten Reiter auf einem weißen Pferd. Kapitel 19, Vers 11. Ganz am Ende der Gerichte. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und er darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Vers 13. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und er ist gekrönt, denn Vers 12 sagt, seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt viele Diademe. Das ist der Herr Jesus. Und wer ist dann der Reiter des ersten Siegels, der so ähnlich aussieht wie der Herr Jesus? Das ist nicht Christus, sondern der Antichristus. Der Antichrist. 1. Johannes 2, Vers 18. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Der Antichrist kommt. Anti heißt auf Griechisch gegen. Der Antichrist heißt, der gegen Christus ist. Aber Anti bedeutet ebenso im Griechischen anstelle von. Wenn in Matthäus 2 Archelaus König wurde anstatt seines Vaters Herodes, so übersetzt anstatt das griechische Anti. Nicht gegen seinen Vater, sondern an der Stelle seines Vaters. Der Antichrist oder Antichristus ist derjenige, der sich an die Stelle von Christus setzt. Also der größte falsche Messias aller Zeiten. Im Judentum in der Vergangenheit, in den vergangenen etwa 2000 Jahren, sind etwa 40 falsche Messiasse aufgetreten. Und besonders zwei haben furchtbare Katastrophen ausgelöst. Der erste war Bar Kochba, 132 bis 135, der die Juden zu einer Revolte gegen die Römer verführt hatte. Und dabei kamen dann mehr als 1 Million Juden ums Leben. Und dann war klar, da war ein falscher Messias. Und dann, 1666, kann man sich noch gut merken, Shabbatai Zvi. Ja, der Mann hat riesige Teile des Weltjudentums in Bewegung gebracht. Und der hat Reden halten können. So feurig, dass Frauen begonnen haben, in Zungen zu reden. Also das Phänomen des Zungenredens kennt man auch im Judentum in Verbindung mit Verführung. Also, das war Shabbatai Zvi, aber er wurde dann von den Moslems geschnappt und gezwungen, zum Islam überzutreten, und dann krachte die ganze Wegen zusammen. Ja, also der schlimmste Antichrist, falsche Messias, der wird erst noch kommen, und zwar nach der Entrückung. Nun, wir haben in Kapitel 6 die sechs Siegel, die sechs ersten Siegel, die kommen werden. Und interessant ist nun Folgendes. Man findet ganz erstaunliche Parallelen zu den Zeichen, die der Herr Jesus in Matthäus 24 im ersten Abschnitt vorstellt. Zum Beispiel das erste Zeichen ist, seht zu, dass euch niemand verführe, denn es werden falsche Christusse kommen. In der Mehrzahl, ja. Aber hier haben wir dann den Antichristen. Und auch was die weiteren Siegel anbetrifft, zum Beispiel Krieg, Hungersnot und so weiter, da finden wir erstaunliche Parallelen zu diesem ersten Abschnitt. Und das nennt der Herr Jesus in Matthäus 24,8 der Anfang der Wehen. Das heißt also, diese sechs ersten Siegel, die sind noch nicht die große Drangsalzeit. Es ist der Anfang der Wehen, hier auf dem Blatt bezeichnet als Übergangszeit, von der Entrückung bis zum Beginn der großen Drangsalzeit. Aber es ist so, dass die Zeichen in Matthäus 24, erster Abschnitt 1 bis 12, die sehen wir schon heute. Also vor der Entrückung. Aber der Herr erklärt ja, es sind Wehen, der Anfang der Wehen. Und Wehen, die sind bei meiner Frau nicht einmal gekommen. Und dann waren die Babys da. Also gut, eins nach dem anderen. Aber Wehen kommen zyklisch. Ja? Wiederholt und sie nehmen in der Intensität zu. Und so sind diese Zeichen in Matthäus 24 zu sehen. Das sind Wehen, die zyklisch schon im Gang sind. Die gehen nach der Entrückung weiter und erreichen dann in den ersten sechs Siegeln ein nicht mehr zu übersehendes Stadium an. Von einer Heftigkeit, die die Gemeinde nicht mehr erleben wird. Also ich hoffe, das ist klar. Also diese Wehen sind heute schon im Gang, aber sie erreichen nach der Entrückung in den sechs ersten Siegeln einen Höhepunkt. Dann kommt das siebte Siegel erst in Kapitel 8, Vers 1. Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel bei einer halben Stunde. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Dann sieht man den Herrn Jesus, den anderen Boten im Himmel, der am Räucheraltar den Gebeten der Heiligen auf der Erde Kraft gibt. Und nachher machen sich Engel, sieben Engel bereit mit Posaunen, um zu blasen. Und jedes Mal, wenn sie dann posaunen, in Kapitel 8, kommt ein verheerendes Gericht über die Erde. Und nun, beim siebten Siegel passiert ja zunächst mal gar nichts. Was ist das siebte Siegel? Nun, wir lesen weiter und sehen, da kommen diese sieben Posaunen. Folglich, das siebte Siegel besteht aus sieben Posaunengerichten. Und diese Schläge, die da kommen, sind deutlich heftiger und schrecklicher, als was in den ersten sechs Siegeln zu sehen ist. Da haben wir das, was der Herr Jesus dann bezeichnet, ab Matthäus 24, 13, die große Drangsal, die so schlimm sein wird, wie es nicht gewesen ist, seitdem es Menschen gibt und noch je wieder sein wird. Das ist nun diese Zeit, die Gott verkürzt hat auf 3,5 Jahre oder 1260 Tage. Offenbarung 11. 11, 12, 13 spricht immer wieder diese Zeitspanne an. 1260 Tage oder 42 Monate, das ist alles dasselbe. Wenn man weiterliest, findet man die siebte Posaune erst in Kapitel 11, Vers 15. Und wenn sie kommt, geschieht gar nicht etwas so Überraschendes. Aber später machen sich dann sieben Engel mit sieben Schalen bereit, Kapitel 15, um die dann in Kapitel 16 über die Erde auszugießen. Und diese Schalen bringen verheerende Schläge, ganz plötzlich und hart über die Erde, sodass dann bei der siebten Schale am Ende von Kapitel 16 die ganze Welt zusammenbricht. Es heißt einfach so schlicht formuliert, die Städte der Nationen fielen durch ein Erdbeben, so groß wie es nie eines gegeben hat, seitdem die Menschen auf der Erde sind. Das kann man sich echt vorstellen. Zürich fällt, Bern fällt, New York fällt, Moskau fällt. einfach die Städte der Nationen fielen. Also, da haben wir den totalen Zusammenbruch. Und nun folgen wir, die siebte Posaune, die besteht eben aus sieben Schalengerichten. Und dann kommt der Herr Jesus in Kapitel 19, Vers 11, um das tausendjährige Reich aufzurichten, das im Kapitel 20 beschrieben ist. Und erst nach den tausend Jahren wird Gott dann einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, Kapitel 21. Jetzt ist es so, wir haben also eine strenge chronologische Abfolge. Sieben Siegel, wobei das siebte Siegel besteht aus sieben Posaunen, wobei die siebte Posaune besteht aus sieben Schalen. Das ist die strenge zeitliche Abfolge. Aber diese zeitliche Abfolge wird immer wieder unterbrochen, man könnte sagen durch Parenthesen, durch Einschübe, die uns erklären, wie kommt es überhaupt zu diesen Gerichten, Kapitel 4 und 5. Oder wer wird dann in diesen Gerichten bewahrt, Kapitel 7, die 144.000, die unzählbare Schar aus allen Völkern. Und es wird uns erklärt, ja, wie kann dann das Gebet dieser Gläubigen in dieser Zeit Kraft haben? Da wird uns erklärt im Einschub Kapitel 8, wie der Herr diesen Gebeten Kraft geben wird. Nach Matthäus 24 müssen die ja beten, dass die Flucht vor der großen Drangsal aus Judäa nicht am Sabbat noch am Winter stattfindet. Also die werden beten lernen. Also das wird immer wieder unterbrochen durch Einschübe, die erklären die Hintergründe. Da wird zum Beispiel auch zurückgegriffen zeitlich. Kapitel 12 wird über die Geburt Christi gesprochen. Oder vorausgegriffen, in Kapitel 11 und 14 wird schon über die Wiederkunft Christi gesprochen. Und wenn man diese Einschübe zusammennimmt, ergibt das genau sieben Einschübe. Das ist eine wunderbare Struktur, oder? Da haben wir dieses sieben Sendschreiben, Zeit der Gemeinde, dann haben wir die sieben Siegel, dann haben wir die sieben Posaunen und die sieben Schalen mit den härtesten letzten Gerichten. Es sind übrigens keine Flaschen, es sind Schalen. Gemeint sind übrigens diese goldenen Opferschalen, in denen man das Blut auffing. Wenn ausgeleert, dann wird das mehr wie Blut oder wird zu Blut. Und der Unterschied ist, wenn man eine Flasche ausleert, dann macht man das. Ja? Bakbuk heißt eben auf Hebräisch Flasche. Aber wenn man eine Schale kippt, dann macht das eben nicht mehr Bakbuk, sondern das fällt sofort raus und das sind diese harten, plötzlichen letzten Schläge, die Zivilisationen dieser Welt zum Zusammenbruch führen, damit der König über alle Könige seine Herrschaft und seine neue Ordnung von Gerechtigkeit und Frieden aufrichten kann. Und am Schluss haben wir ein herrliches Abschlusswort und da wird auch noch klar, für wen die Offenbarung geschrieben ist. 22, Vers 16. Wir denken für besonders Interessierte, die gerne eine Emmaus-Bibelschule besuchen und so weiter, ja? Es steht ganz anders. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen in den Gemeinden. Darüber muss in der Gemeinde gepredigt werden. Das geht alle an. Das hat nichts zu tun mit, ja, ich bin ein bisschen interessierter für Bibelstudium, ja, mich interessiert nur Praxis. Nein, uns interessiert beides in den Gemeinden. Und dann Abschlusswort, Vers 20. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Übrigens, bald, en tachy, in Eile, kann man im Griechischen als adverbial auffassen. Ein Adverb beschreibt ja die Art und Weise der Handlung, oder? Also, ich komme bald, oder in Eile, das heißt plötzlich, schnell, unversehens. Ich komme bald, ich komme plötzlich. Amen, komm Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Amen.